Herzlich willkommen zu Dein Bauexperte. Wir haben heute wieder ein ganz besonderes Format, nämlich Bauexperte trifft Bürgermeisterkandidatin. Ich freue mich heute ganz besonders, mit Silvia Vandenberg hier zu sitzen und einmal zu erfahren, wer sind Sie, warum kandidieren Sie überhaupt und was können wir erwarten, wenn Sie gewählt worden sind.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, schön, dass Sie da sind. Wir fangen einmal mit dem ersten Block an, nämlich dem Menschen hinter der Kandidatin. Wer sind Sie und was sollte man unbedingt über den Menschen Silvia Vandenberg hinter der Kandidatin wissen?
Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man weiß, wo man herkommt und dass die anderen das auch wissen. Ich bin in Nordhorn geboren und aufgewachsen und ein typisches Arbeiterkind. Mein Vater war Weber, meine Mama hat Pommes bei Pickemart verkauft. Und hätte ich nicht Lehrerinnen und Lehrer gehabt, die gesagt haben, nun lass das Kind mal länger zur Schule gehen, wäre sicherlich das Leben anders verlaufen. Insofern, ja, Arbeiterkind aus Nordhorn, aber mit vielen Möglichkeiten, die ich dann auch nutzen konnte.
Klingt sehr, sehr spannend. Also wirklich tief verwurzelt und ich glaube, Pickemart hat auch jeder schon mal gehört und auf irgendwie einer Festlichkeit, Feierlichkeit genießen können. Wie ist dann Ihr weiterer beruflicher und persönlicher Werdegang verlaufen und gab es dort irgendwie einen Moment, der Sie besonders geprägt hat?
Also nachdem also dann die Lehrkräfte auf dem Sofa meiner Eltern darum gebeten haben, dass ich doch weiter zur Schule gehen kann, für meinen Vater war das Karriereziel, so in der Verwaltung bei Nino zu sein, das war so sein Wunsch, habe ich dann aber trotzdem nach dem Abitur ein bisschen Angst bekommen, sofort in die große, weite Welt zu gehen und habe eine Ausbildung als Steuerfachgehilfin gemacht. Und das habe ich gemacht, weil ich vorher keine Ahnung von Steuern hatte. Dann dachte ich, am besten ist also eine Ausbildung dann. Und fand das total klasse. Das hat mir also richtig Spaß gemacht. Damit habe ich selber gar nicht gerechnet. Und habe dann nach der Ausbildung ein Studium der Sozialwissenschaften, also Soziologie und Politik, habe ich studiert, mit Nebenfach Betriebswirtschaft. Weil ich von Anfang an gemerkt habe, das macht mir schon auch Spaß. Und habe dann irgendwie nie aufgehört zu lernen. Ich habe danach nochmal richtig Betriebswirtschaft studiert an der Wirtschafts- und Verwaltungsakademie. Habe verschiedene Weiterbildungen gemacht, unter anderem zum Beispiel im Freiwilligenmanagement. Meine letzte große Ausbildung war eine IHK-Ausbildung zur KI-Trainerin.
Was versteht man darunter? Was ist eine KI-Trainerin?
Also ich komme ja aus der Bildung. Aktuell arbeite ich als stellvertretende Leiterin der Volkshochschule. Und unter Corona hatte ich eine große Lust bekommen, das digitale Lehren, Lernen und Arbeiten zu erforschen. Habe dann auch nochmal E-Learning studiert an der Uni Essen. Und als ich dann angefangen habe, an der Hochschule Osnabrück zu arbeiten, kam das KI-Thema so richtig auf. Und ich war ab der ersten Stunde dabei, fasziniert und begeistert und konnte gar nicht mehr aufhören. Also mein Junge hat zu dem Zeitalter irgendwie dann nachts gezockt und ich habe KI-Tools ausprobiert und war, ich bin immer noch total fasziniert. Ich sehe die ganzen Schattenseiten, die ganzen Kehrseiten und rede darüber auch. Aber glaube, dass wir mit der KI Möglichkeiten haben, die unsere kleinen Geister vielleicht übersteigt und wir dadurch Hungersnöte, Kriege, große, komplexe Fragen dieser Welt vielleicht besser bewältigen können, als uns das bisher alleine ja auch nicht gelungen ist. Und ich erlebe, wie empowernd, also wie viel wir uns selbst befähigen können. Ich glaube nicht, dass wir verdummen durch die KI, sondern ich weiß seitdem, dass es auch ein Flusensieb hinten in der Waschmaschine gibt und was meine Pflanze für einen Dünger braucht. Und ich kann selber Webseiten bauen, was ich vorher nicht konnte. Also sie befähigt mich und macht mich stärker, als ich das ohne wäre.
Ja, also ich glaube auch, die Technik ist nicht böse, sondern wie immer kommt es auf die Nutzung an. Und auch das haben wir jetzt in den vielen Interviews der letzten Wochen dort gehabt. Also einer der Kandidaten sagte mir im Vorgespräch, also schön, dass du das alles machst, Tobias, du darfst alles tun, aber keine KI-Bilder. Wie stehen Sie dazu? Dürfen wir heute noch mit KI-Bildern werben oder ist das inzwischen verpönt?
Also sie sehen halt meistens gar nicht gut aus. Ne? So. Aber ich finde zum Beispiel, um Sachen zu illustrieren oder Prozesse abzubilden oder um ein bisschen humorig mal unterwegs zu sein, warum nicht? Ich habe mich auch schon auf kleine schwarze Ponys gesetzt damit und so und dann in meinem WhatsApp-Status gesetzt und dann fragen die Leute mich, wann reitest du? Und dann meine Leute, ihr wisst, dass ich KI-Trainerin bin. Also ich finde sie für Werbezwecke einfach oft unpassend. Und ich finde es total wichtig, dass wenn Menschen KI benutzen und die Dinge so aussehen, als ob sie hätten so passieren können, dass man dann eben der Transparenzverpflichtung nachkommt, um niemanden in die Irre zu führen. Ich selber verzichte auf KI-Bilder.
Ja, also wir sehen es so, dass wenn wir durch die KI schneller zum Ziel kommen und mit dem richtigen Prompt wertschätzend und hochwertig dann nutzen wir sie. Mhm. Aber wir wissen ja, gerade wenn Menschen eingebildet werden, genau, dass wir es deklarieren müssen. Genau. Dass das ja
aber das kann man ja machen.
Ja.
Ne? Also ich habe zum Beispiel mal ein KI-Training gemacht für eine Jugendhilfeeinrichtung. Den habe ich empfohlen. Macht KI-Bilder, weil da schützen wir Kinder viel besser, ja, als wenn wir echte nehmen mit Einverständniserklärung. Ja. Ne? Schön Transparenzhinweis drauf und alles ist gut. Mhm.
Gab es irgendwie einen Moment, der Sie besonders geprägt hat?
In den beruflichen Tätigkeiten gab es sicherlich einige, unter anderem der in der Steuerfachausbildung, dass man auf einmal denkt, wow, also etwas, wo du vorher dachtest, du hast da gar keine Zugänge, wie toll das auf einmal ist, ja, und wie mein Leben dadurch so größer geworden ist. Dann habe ich mal ein Flüchtlingswohnheim geleitet, als junge Frau mit wenig Ausbildung noch, und danach habe ich gedacht, jetzt kann ich alles. Das war so herausfordernd und neu. Dann habe ich in der Akutpsychiatrie einmal gearbeitet, eine Zeit lang als studentische Hilfskraft. Das war zum Teil so erschütternd für mich, weil ich selber eine gläubige Frau bin, habe eine gute Beziehung zu meiner Religion, und dort waren so viele Menschen mit religiösen Wahn. Das hat mich so traurig gemacht, dass etwas, was ich als so befreiend erlebe, andere Menschen so geängstigt hat. Ja, und am Ende sind es dann oft immer Begegnungen mit Menschen, die einen inspirieren, verändern, beeindrucken.
Sehr schön. Wie kommt man jetzt mit diesem doch sehr, sehr ausführlichen beruflichen Werdegang? Sie haben ja echt in ganz viele Sachen reingeschaut und sich unheimlich viel Wissen dort erarbeitet in den letzten Jahren. Wie kommt man damit zur Kommunalpolitik? War das schon immer ein Ziel oder hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt?
Ich glaube, das war eine folgelogische Entwicklung. Ich war ab, ich würde sagen, fast Grundschule schon irgendwie in irgendwelchen Projekten dabei und wollte was mitmachen. So. Mhm. Und dann ging es weiter über Schülervertretung, Theaterarbeit. Dann war ich lange in der kirchlichen Jugendarbeit, so CVJM unterwegs, Konfirmandenarbeit. Kirche wirklich hat einen großen Stellenwert eingenommen. Aber ich war auch bei Amnesty International in verschiedenen Projekten dabei. Also Ehrenamt ist mein Lebensmotto oder freiwilliges Engagement. So, das ist, das bin einfach ich. Und dann, klar, wird man irgendjemand, kommt, wird dann aufmerksam und fragt, hast du nicht auch Lust, Politik zu machen? Und für mich schien es logisch zu sein, weil da sind dann ja wirklich die Schalthebel. Ja? Nachdem ich dann sehr engagiert bei Grafschaft Zeit Gesicht gewesen bin, habe ich gedacht, jetzt, nachdem ich gefragt worden bin, dann machst du da weiter.
Sehr schön. Welche Werte und welche Motivation treiben Sie persönlich an, unabhängig von der Politik?
Unabhängig von der Politik. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin christlich geprägt, und ich glaube, dann wäre das auch so etwas wie ein christliches Menschenbild, dass jeder Mensch eine Würde besitzt und jeder Mensch Respekt verdient, auch wenn er gerade nichts leisten kann. Ja, das ist, glaube ich, erstmal so mein Menschenbild. Und die es tragen können, da habe ich die Erwartung, dass sie auch Verantwortung übernehmen. Für sich, also in die Selbstverantwortung gehen, für die Gesellschaft, für den Mitmenschen. Und ich selber versuche, ein guter Mensch zu sein. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Aber ich finde, das albernste Schimpfwort ist Gutmensch. Also es wäre doch wunderbar, wenn wir alle gute Menschen wären.
Ja. Wie sieht Ihre private Seite aus? Was machen Sie einmal, wenn Sie nicht arbeiten oder in einem der vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten dort unterwegs sind?
Also ich kann sagen, was ich gerne theoretisch mache aktuell. Ich freue mich wie Wolle darüber, dass zum Beispiel alle meine Kinder dieses Wochenende da sind. Das passiert einfach ganz selten und alle drei sind gleichzeitig da. Und dann würde ich am liebsten auch nur zu Hause mit denen sein. Wird auch dieses Wochenende nicht gelingen, aber das mag ich einfach. Ich mag wirklich gern Familie um mich rum. Und ich mag sowieso gerne alle Menschen, die ich mag, auch wenn die sich untereinander gar nicht kennen. Ich hätte gerne immer alle so um mich rum. Ja, das finde ich einfach schön. Ich bin gerne draußen, sitze am Meer, tue nichts, gucke Science-Fiction-Serien, streichel den Hund, sowas. Und eigentlich lese ich auch wirklich gern, aber das gelingt halt im Moment nicht.
Ist im Wahlkampf nicht so gut möglich. Wir kommen zum zweiten Block. Warum kandidieren Sie und wofür stehen Sie? Warum möchten Sie überhaupt Bürgermeisterin werden und warum gerade jetzt?
Naja, diese Zeitfenster, wo man Bürgermeisterin werden kann, die öffnen sich alle paar Jahre mal. Und deswegen kann man nicht sagen, ach, frag mich doch in 8 Jahren nochmal. Also das erklärt natürlich das jetzt. Ich bin ja gefragt worden von der SPD, das hat mich sehr geehrt. Das hat mich sehr gefreut. Und nach der üblichen Nachdenkzeit mit Mann und Familie ist es für mich so logisch, an dieser Stelle jetzt weiterzumachen, wo ich mich das ganze Leben in Nordland schon engagiert habe, das jetzt aus dem Rathaus direkt mit anderen Menschen diese Stadt weiterzugestalten, schien mir einfach folgerichtig.
Einfach den nächsten Schritt zu machen, Verantwortung für die Demokratie zu übernehmen.
Genau.
Sehr schön. Wofür stehen Sie persönlich und warum sind Sie aus Ihrer Sicht die richtige Kandidatin für dieses Amt?
Fangen wir vielleicht mit der zweiten Frage erstmal an. Ich glaube, ich habe wirklich eine sehr breite, sehr fundierte formal berufliche Qualifizierung. So, also das ist einfach, das sind drei Studiengänge, Weiterbildungen und dergleichen. Das ist ein starkes Fundament, auf das man setzen kann. Außerdem habe ich es gelernt zu lernen. Das ist wichtig bei den vielen neuen Themen, die einem demnächst begegnen werden, dann oder die mir jetzt schon begegnen. Dann bin ich total vernetzt in dieser Stadt. Das hilft sicherlich, dass man weiß, wer macht was, wer kann welche Idee gebrauchen. Ich liebe es, Menschen und Menschen zusammenzuführen und Menschen und Ideen. Das macht mich richtig glücklich, wenn das matcht. Ich könnte also auch so eine Ehevermittlung machen, glaube ich. Also das, glaube ich, ist eine gute Grundlage. Ich bin eine totale Netzwerkerin. Ich habe mal einen hochschulübergreifenden Verbund geleitet, also konkurrierende Einrichtungen, die am Ende gemeinsam ein Produkt abliefern müssen. Und das ist ja Politik auch. Man braucht immer Mehrheit, man muss immer Mittlerin sein, man muss moderieren. Ich glaube, das kann ich. Ich kann total gut begeistern, also Menschen für etwas gewinnen. Auch eine gute Voraussetzung. Insofern glaube ich, dass ich eine gute Kandidatin wäre, fachlich und persönlich.
Vielen Dank. Was sind aktuell die größten Herausforderungen für die Stadt Nordhorn?
Also Nordhorn ist ja in einer total komfortablen Situation. Wir sind quasi schuldenfrei. Die Stadt ist vital, lebendig. Wir haben einen guten wirtschaftlichen Mittelstand. Wir haben keine richtig maroden Schulen. An der einen oder anderen Stelle muss man vielleicht nicht so genau hingucken. Insgesamt steht die Stadt wirklich gut da. Wir haben Probleme, die es bundesweit gibt. Wir haben zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Wir haben die Herausforderungen rund um den Ganztag. Wir sind immer noch bei der Kita-Platzversorgung so unterwegs. Und wenn ich bei den Kita-Plätzen mal bin, da sind wir nicht nur, dass wir noch aktuell zu wenig Plätze haben, sondern auch die Qualität ist nicht die, die wir eigentlich haben wollen. Denn das Wichtigste für Deutschland, für Nordhorn, ist ja nun mal die menschliche Ressource. Vielmehr haben wir aber keine Goldschätze. Und da darf uns einfach kein Kind verloren gehen. Das ist volkswirtschaftlich total dumm, dass wir immer noch eine hohe Schulabbrecherquote haben in der Grafschaft. Ja, also das sind sicherlich Herausforderungen, die trifft es nicht nur in Nordhorn, aber eben auch. Und da müssen wir hingucken.
Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben und wie möchten Sie mit Bürgern, mit Unternehmen und Vereinen zusammenarbeiten?
Ich glaube, man ist dann eine gute Führungskraft, wenn man die Menschen im direkten Umfeld oder auch im erweiterten Umfeld befähigt, Dinge zu tun, also Neudeutsch zu empowern.
Ja. Das ist ein sehr schönes Wort.
Ja, ich mag es auch. Wenn wir eine Kultur schaffen, in der Menschen etwas wagen, sich ausprobieren können. Über Fehlerkultur wird viel gesprochen und schlecht gelebt. Also das wäre schon mein Ansatz. Ich würde, glaube ich, eine Abteilungsleiterrunde gerne einführen wollen. Aktuell gibt es so eine Fachbereichs auf Dezernentenebene so eine Austauschrunde. Ich glaube, es wäre auch gut, regelmäßig mit den Abteilungsleitungen zu sprechen, damit nicht so viel gefilterte Informationen an die Spitze kommen. Man kann nicht nur kollegial sein. Das geht nicht. Als Bürgermeisterin ist man Chefin einer großen Verwaltung. Aber versuchen auf Augenhöhe zu sprechen, zu ermöglichen, dass Leute Ideen einbringen, das wäre schon wichtig für mich.
Was unterscheidet Sie von den anderen Kandidaten?
Also glaube ich, einmal ist es die berufliche breite Expertise, wo ich glaube, das größte Unterschied ist. Vielleicht auch die Kompetenz im Bereich künstliche Intelligenz und Digitalisierung, weil ich das halt 4 Jahre sehr intensiv gemacht habe und was beides wichtige Themen für eine moderne Verwaltung sein werden. Sicherlich auch der Nachweis, den man einfach bei Facebook nachlesen könnte, mein Engagement seit über 20 Jahren, jetzt schon in politischen Handlungsfeldern, dass ich mich also jetzt nicht um einen Job bewerbe, sondern um etwas, was meine Leidenschaft ist.
Und ganz viel Erfahrung dort mitbringen.
Ja, genau.
Wir können ja mal in ein Thema einsteigen, der Wahlkampf. Es werden ja ganz unterschiedliche Wahlkämpfe gemacht jetzt. Welchen machen Sie und warum haben Sie sich für diesen entschieden und nicht für einen anderen Weg?
Ich glaube, das Ungewöhnlichste tatsächlich in Nordhorn ist, dass wir schon so lange dabei sind. Also ich habe dann irgendwann ein Jahr hinter mir im September die Wahl. Das ist ungewöhnlich tatsächlich. Ich merke, das war gut so, weil es Unternehmer zum Beispiel gibt oder auch Einrichtungen, die sich scheuen, so kurz vor einer Wahl ins Gespräch zu gehen, weil sie Sorge davor haben, vereinnahmt zu werden. Mhm. Das würden wir nicht machen, aber die Sorge ist halt da. Deswegen ist es gut, also vor früh angefangen zu haben. Das hat mir die Zeit gegeben, mit wirklich vielen, vielen Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen zu sprechen. Und der zweite, glaube ich, die zweite Besonderheit an meinem Wahlkampf ist, dass ich von Anfang an versucht habe, Termine zu finden, wo ich Bürger und Bürgerinnen mitbringen konnte. Wir haben angefangen zum Beispiel mit Nordhorn-Range und hatten zweimal fast 100 Personen dabei. Alles Leute, die noch nie dort waren. Mhm. Und die hatten, by the way, die Möglichkeit, mich kennenzulernen. Es ging also gar nicht so sehr um dezidierte politische Themen, sondern die Möglichkeit, mich in Aktionen zu erleben. Das haben wir dann gemacht mit Friedhöfen, einem Trauerinstitut, der Kläranlage, Gut Klaus Heide. Und viel, wir kochen zusammen. Heute Abend feiern wir eine Riesenparty, ja, wo wir einfach sagen, wir feiern die Freiheit, wir feiern die Demokratie und die Leute können kommen. Und das versuche ich dann halt niedrigschwellig, kostenfrei. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, und dann der dritte Baustein ist sicherlich meine starken Social-Media-Aktivitäten. Mhm. Und, achso, und wir sind, glaube ich, auch aktuell noch die Einzigen, die Haustürwahlkampf machen.
Okay.
Also wirklich von Haus zu Haus gehen.
Was hört man da so? Was kriegt man so für ein Feedback, wenn man
wirklich... Lustig ist, dass ja neue Kandidaten ganz oft Angst haben vor diesem Format. Ne? Mhm. Und man hat auch Sorge, dass die Leute irgendwie ganz böse sind. Aber wir erleben genau dort das Facebook-Gegenteil.
Ja? Okay.
Wir machen es kurz, wir halten es kurz, wir stellen uns vor und fragen dann, was haben die Leute für Gedanken zu Nordhorn.
Ja.
Und ich würde sagen, 99,8% ist uns freundlich begegnet worden. Richtig, wow, tolle Erfahrung. Ja.
Das ist doch wirklich mal sehr schön zu hören. Wir kommen zum dritten Block. Was erwartet uns, wenn Sie gewählt werden? Nehmen wir mal an, Sie werden gewählt. Was sind die ersten wichtigsten Projekte, die Sie anstoßen möchten? Und was würde in den ersten 100 Tagen dort passieren?
Darf ich Ihnen einmal meine vier Schwerpunkte nennen?
Sehr gerne.
Das ist einmal die vitale Stadt. Da geht es um Wirtschaft, Tourismus und aber auch klimaresistente Städte. Mhm. Dann habe ich das Thema Sicherheit und Ordnung, dass sich jeder in dieser Stadt gut und sicher und auch wohl fühlt. Mhm. Dann haben wir den Punkt gute Nachbarschaften, Teilhabe, Barrierefreiheit, Begegnung im Quartier, damit sich nicht alles nur auf so einer Innenstadt zentriert. Und der vierte Punkt wäre dann die Jugend und dort Orte ermöglichen, wo sie nicht nur ein bisschen mitbestimmen, sondern wo sie gestalten, im Bereich Kultur und Sport zum Beispiel.
Und all diese vier Themen finden wir natürlich auf Ihrer Homepage, die das, finde ich, ganz schön, ganz bunt, aber auch wertig darstellt. Also das hat mich wirklich sehr angesprochen, wie Sie das dort halt auch darstellen.
Das sieht man, diese Icons, die man auf der Webseite findet, sieht man auch bei meinen Social-Media-Beiträgen, damit die Leute immer wissen, wie die Dinge so zusammenhängen. Ja. Das sind ja die vier Schwerpunktthemen und ich habe mir überlegt, für jedes Schwerpunktthema ein 100-Tage-Thema zu haben. Ich nenne jetzt aber nur eins, damit wir hier unsere Hörer nicht überstrapazieren. Das wäre so etwas wie ein Quartiersmanager. Ich würde gerne tatsächlich hauptamtlich einen Quartiersmanager bei der Stadt haben, der sich um ehrenamtliche Quartierskümmerer, der die begleitet, damit Hauptamt das Ehrenamt unterstützt. Und ich würde versuchen, mit einem Bildungsträger eben so eine Ausbildung zum Quartierskümmerer zu machen, damit wir jetzt schon zeigen und sehen, was ist in den Quartieren sichtbar. Die leerstehende Kirche, das leere Gemeindehaus oder der Sportverein, der vormittags noch frei ist, das Altenheim, da gegenseitig Türöffner zu sein und Menschen und Ideen wieder zusammenzubringen, das stelle ich mir vor, könnte so ein Quartierskümmerer sein, um zum Beispiel auch Einsamkeit zu begegnen.
Ja.
Und diesen Quartiersmanager oder diese Managerin, die hätte ich gerne innerhalb der ersten 100 Tage eingesetzt, wenn ich die notwendigen politischen Mehrheiten dafür kriege.
Mhm. Das heißt, da Sie ja ganz viel Erfahrung haben, würden Sie direkt loslegen. Weil ich habe natürlich häufig gehört, die ersten 100 Tage brauche ich, um erstmal alle kennenzulernen und dort zu schauen. Das bräuchten Sie nicht, weil Sie kennen die Menschen und würden direkt anfangen.
Ich kenne alle Dezernenten und Dezernentinnen, die wir haben. Ich kenne einen großen Teil der Abteilungsleitung. Ich führe ja schon seit Wochen auch viele Hintergrundgespräche oder Informationsgespräche nochmal, wo es gerade so drückt. Ich besuche alle Sitzungen seit geraumer Zeit wieder. Mhm. Also nein, ich brauche nicht 100 Tage gucken. Ich könnte loslegen.
Okay. Was ist Ihre langfristige Vision für die Stadt Nordhorn, wenn wir jetzt einmal die nächsten 10 Jahre schauen oder konkreter die 8 Jahre, für die Sie gewählt werden würden?
Dann würde ich es überschreiben mit vitale, grün-blaue Stadt. Wir brauchen eine Stadt, die sich jetzt mit dem Klimawandel intensiv beschäftigt. Da geht es aber auch um den Zivil- und Bevölkerungsschutz. Also eine sichere, vitale, lebendige Stadt zu bauen, die neue Konzepte für die Innenstadt hat, weil wir diesen Onlinehandel nie mehr wieder gewinnen können, also ne, den Kampf dagegen, brauchen also andere Formen von Aufenthaltsqualitäten in der Innenstadt. Wir in Nordhorn müssen den Tourismus weiter fördern, weil der wirklich viel Geld bringt. Und wenn wir in den Tourismus investieren, investieren wir auch in unseren grünen Ort. Also in 8 Jahren haben wir eine grüne Stadt mit einem neuen innerstädtischen Hafen, mit Quartieren, in denen die Menschen sich wieder sehen und begegnen können und insgesamt mit einem guten Sicherheitsgefühl verbunden. Also wir haben eine tolle Stadt und in 8 Jahren ist sie noch toller.
Das hört sich sehr spannend an. Ich war vor einigen Wochen in Kopenhagen. Kopenhagen gilt als nachhaltigste Stadt Europas. Ja. Ich war sehr beeindruckt, aber genau das hat mir gefehlt. Genau das, was Sie jetzt beschreiben. Wir gehen durch ein neues Wohnquartier, super toll. Außen sind die Plaketten der Nachhaltigkeitszertifikate, aber keine Menschen zu sehen.
Ja.
Natürlich ist vielleicht die skandinavische Mentalität eine andere als hier in Deutschland, vielleicht auch als in Südeuropa. Aber das war so das, was mir gefehlt hat, dass nicht die Kinder auf den Straßen gespielt haben, dass man überall Menschen sah. Wir haben an einem Samstagnachmittag ein Café gesucht. Wir sind eine halbe Stunde gelaufen, um an einem Samstagnachmittag ein offenes Café zu finden.
Wäre tragisch, wenn das für Nordhorn so wäre.
Und deswegen die Idee, die Sie dort haben, finde ich sehr toll. Ja. Freue mich, wenn Sie sie umsetzen können. Wenn Sie am Ende Ihrer Amtszeit zurückblicken, woran sollen die Bürger erkennen, dass Ihre Wahl die richtige Entscheidung war?
Sie sollen zufrieden sein mit dieser Stadt. Sie sollen mich als zugängliche Bürgermeisterin erlebt haben, die ansprechbar war, die offen kommuniziert hat. Also ich würde meine Social-Media-Arbeit fortsetzen möchten, vielleicht nicht in der Intensität. Ich möchte auch über meine eigenen Fehler öffentlich sprechen dürfen, ohne dass mich eine Stadtgemeinschaft dafür hinterher dann steinigt. Ja. Also ich würde gerne mit der Stadt gemeinsam nachdenken können, auch laut darüber nachdenken können, immer wieder gemeinsam zu schauen, was liegt jetzt gerade an. Und ich möchte aber nicht erst nach 8 Jahren so etwas mal messen oder evaluieren, sondern es muss Möglichkeiten geben, dass ich Feedback bekomme, aus der Verwaltung heraus, aus der Politik heraus, aus der Bürgerschaft heraus. Wie nehmen Sie mich gerade wahr?
Was macht Nordhorn aus Ihrer Sicht besonders lebenswert? Und wo sehen Sie das größte Potenzial für die Zukunft in Nordhorn?
Nordhorn und das Wasser. Nordhorn und die Menschen. Also das große ehrenamtliche Engagement. Also wir haben ja einfach da ein total tolles Fundament. Also wenn ich sehe, wie weit wir Flüchtlinge 2015 bis jetzt auch gut integriert haben, wie gut das funktioniert hat, durch das wirklich große zivilgesellschaftliche Engagement dieser Stadt. Ich glaube, da liegt das größte Potenzial. Wasser, Grün, vielleicht so etwas wie so einen sanften Tourismus weiter zu fördern, einen nachhaltigen Tourismus und immer wieder Angebote für Menschen unabhängig von ihrem Einkommen, also dass wir zum Beispiel öffentliche Bewegungsangebote, öffentliche Kulturangebote haben, die leicht und zugänglich sind. Und ich sehe mich als Bürgermeisterin auch immer wieder in der Pflicht zu zeigen, was wir haben. Denn auch das entdecke ich immer wieder in einer 58.000 Einwohnerstadt, dass da schon ganz vieles ist und die Menschen aber die Zugänge noch nicht gefunden haben. Und das wird mein Job sein, auch immer wieder zu zeigen, hey, das haben wir. Und jetzt kommt mal mit, wir gucken uns das zusammen an.
Wenn Sie den Bürgerinnen und Bürgern heute nur einen einzigen Satz mit auf den Weg geben dürften, welcher wäre das?
Wählt die Demokratie.
Okay. Ja, das kann ich natürlich zu 100% unterstreichen. Das ist der Grund, warum wir hier zusammensetzen, unseren Beitrag für die Demokratie zu leisten. Und deswegen informieren Sie sich. Wir haben am 13.09. die Wahl. Informieren Sie sich über die Kandidaten hier im Podcast, auf den Podiumsdiskussionen, auf all den vielen Möglichkeiten, die es dort gibt. Beschäftigen Sie sich damit, wer der Kandidatinnen und Kandidaten vertritt Ihre Meinung am besten und dann nutzen Sie Ihr Recht zu wählen. Gehen Sie am 13.09. wählen. Ich möchte als letztes noch einmal kurz natürlich auf unser Herzensprojekt zu sprechen kommen, nämlich auf das Bauen. Sie haben gerade auch schon mal das Thema bezahlbarer Wohnraum angesprochen. Ich glaube, dass Nordhorn da ganz, ganz viel Gutes schon macht und will auch da immer Nordhorn loben, weil zum Beispiel für mich das Baugebiet Orde ein absolutes Vorzeigebaugebiet ist. Von der Städteplanung, der Größe der Grundstücke, der Preisgestaltung, Bebauungsplan, dass dort nahezu alles möglich ist, aber auch die Durchmischung von Einfamilienhäusern, Reihenhäusern, Mehrfamilienhäusern, dass wirklich dort alles da ist. Was für einen Tipp können Sie Menschen mitgeben, die darüber nachdenken, die eigenen 4 Wände als Wohneigentum zu investieren bzw. den Traum von den eigenen vier Wänden umzusetzen?
Also mein erster Tipp wäre, ein bisschen kleiner zu denken. Mhm. Ich glaube, wir haben es ein bisschen übertrieben, wenn ich mir so Häusergrößen angucke und auch Grundstücksgrößen. Und genau zu überprüfen, ob mir diese 220 Quadratmeter wert sind, mich so zu verschulden und ob nicht die tatsächlich, also ich wohne sehr gemütlich auf 115 Quadratmeter und das haben wir auch zu viert gemacht. Da muss man, finde ich, für sich genau schauen, wo da die Prioritäten sind. Und ich würde doch Mut machen, kleiner zu denken, auch in den Standards kleiner zu denken und nicht vielleicht von Anfang an das perfekte Haus mit dem perfekten Garten und dem perfekten Carport zu haben, sondern vielleicht wirklich kleiner anzufangen oder gegebenenfalls überlegen, ob es auch die Eigentumswohnung sein kann, wenn man selber was sich anschaffen möchte. Und nochmal generell zum Bauen, darf ich dazu noch was sagen?
Selbstverständlich.
Ich habe mich da mit einer Energie reingeschmissen und versucht, Bauturbo und Gebäudetyp E und serielles, modulares Bauen irgendwie zu begreifen. Ich bin von einem Bauunternehmer nach dem anderen gereist. Und das war sehr ernüchternd festzustellen, es gibt nicht die Erkenntnis, wie wir das nun hinkriegen, viel günstiger zu bauen oder schnell viel zu bauen. Das fand ich ein bisschen ernüchternd. Und habe dann aber gedacht, wir haben so viele Bauunternehmer mit einem ausgeprägten sozialen Gewissen für diese Stadt und eine tolle Stadtbaurätin und eine Politik, die das Thema insgesamt befördert, dass ich nicht als Bürgermeisterkandidatin jetzt sagen muss, ich rette das. Mhm. Ich habe das Gefühl, da ist so viel Wollen da, was auch schon funktioniert, dass ich das tatsächlich aus meinen Schwerpunktthemen eher ein bisschen rausgenommen habe. Nicht, weil ich es nicht wichtig finde, sondern weil ich glaube, es wird sehr gut bearbeitet in Nordhorn.
Und es gibt ganz, ganz viele tolle Projekte von unseren Marktbegleitern und natürlich auch uns selbst.
Und der GEWO natürlich.
Genau, die das umgesetzt haben. Und natürlich brauchen wir da noch mehr bezahlbaren Wohnraum, sozialen Wohnraum. Aber wir sollten vielleicht auch die Erfolgserlebnisse, die da sind, ganz besonders in Nordhorn, mehr besprechen, mehr feiern und dann halt diesem guten Vorbild weiter folgen.
Wenn man ein Projekt vielleicht favorisieren würde, dann wäre das im Moment Wohnungen für Auszubildende. Ja, also vielleicht rund um den Campus berufliche Bildung oder so, weil wir das Handwerk stärken müssen, weil wir die duale Ausbildung stärken müssen. Das gelingt aber nur, wenn wir dann auch Wohnraum zur Verfügung stellen.
Ja, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für den Einblick in Ihre Person und Ihre Gedanken und Ihre Ziele, wenn Sie gewählt werden. Gibt es ein letztes Statement, das Sie Ihren Wählern mitgeben möchten?
Ich würde mich Ihrem Statement anschließen. Wir sind alle ansprechbar jetzt gerade im Wahlkampf. Man kann uns einladen zu Terrassen- oder Gartenzaungesprächen. Machen Sie davon Gebrauch. Denn mir wurde jetzt so oft gesagt, dass doch der persönlichste Kontakt der wichtigste ist. Bei aller Social-Media-Liebe. Ja. Deswegen nehmen Sie uns und unsere Versprechen einfach in Anspruch und laden Sie uns ein.
Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.